In der aktuellen Sommerausgabe des Wirtschaftsmagazins Gewinn gibt es einen längeren Artikel mit dem Titel Land der Verbindungen. Der Text geht der Frage nach, welchen Effekt Netzwerke für die berufliche Laufbahn haben, welche Vorteile, aber auch welche Fallstricke sich aus Networking ergeben und natürlich auch, wo aus einer vertrauensvollen Verbindung die übel beleumundete Seilschaft oder gar die Freundelwirtschaft wird. Für ihren Artikel hat die Journalistin Andrea Lecky auch mich befragt und zitiert. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich verlinke den Beitrag zum Magazin Gewinn in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich das wirklich spannende und kontroversielle Thema aufgreifen und noch weiterführen. Wie sehe ich persönlich das Thema Netzwerken? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Und vielleicht am wichtigsten, was können Sie ganz konkret tun, um Ihr eigenes Netzwerk so aufzubauen, dass es Ihnen wirklich nützt?
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Netzwerken also, und fangen wir sicherheitshalber gleich mal mit dem negativsten Aspekt an, dem Vorwurf der Freundelwirtschaft. Für meine Zuhörerinnen und Zuhörer aus Deutschland und aus der Schweiz, dieses geschmeidige Wort Freundelwirtschaft, das ist ein ganz typisch österreichischer Begriff, in dem wir, wie so oft, das Übel in einem verballhornenden Diminutiv verpacken. Wie der Oscar-prämierte österreichische Schauspieler Christoph Waltz einmal so treffend gesagt hat, Österreicher sind erstens sehr freundlich, aber zweitens, sie meinen es nicht so. Also Freundelwirtschaft, das klingt harmlos, wohlmeinend, aber in Wirklichkeit steht der Begriff für die sachlich völlig ungerechtfertigte Begünstigung von Freunden und Bekannten. Postenschacher kann man das auch nennen, Parteibuchwirtschaft, Günstlingswesen. Im Hochdeutschen würde man vielleicht Vetternwirtschaft dazu sagen und das Ergebnis dann Klüngelei nennen, vor allem im politischen Kontext wäre es der Filz, die Verfilzung. Das Amigo-System oder, wenn es um die Familie geht, der Nepotismus. Es geht also im Wesentlichen um ein System, in dem nicht, wie es sein sollte, objektiv nachvollziehbare Faktoren für eine Stellenbesetzung herangezogen werden, sondern nur die Tatsache, dass man sich kennt. Und das hat dann tatsächlich verheerende Folgen. Fehlende Glaubwürdigkeit, Demotivation von Talenten, Verstärkung sozialer Ungleichheit durch die Verfestigung von althergebrachten Machtstrukturen und jedenfalls auch die völlige Untergrabung des Leistungsprinzips. Dem Netzwerken als Begriff und als Tätigkeit hängt dieser Vorwurf an, dieser wirklich üble Beigeschmack und leider, muss man sagen, nicht völlig unbegründet, sondern im Gegenteil wegen gar nicht so weniger Beispiele. In Österreich, aber auch international. Völlig unbestritten ist das kein Kavaliersdelikt und weder zu dulden noch zu verharmlosen. Und ganz klar, solchen Entwicklungen soll und muss man in Unternehmen und in der Politik den Riegel vorschieben. Einerseits durch Kontrollmechanismen, vor allem aber auch durch andere Prozesse und eine andere Kultur. Eine der Objektivierung der Transparenz in der Vergabe durch klare Kriterien und Verfahren, die auf Eignung und Kompetenz und Best Fit für die Organisation beruhen. Der zweite Vorwurf, dem sich Netzwerken ausgesetzt sieht, ebenfalls nicht völlig unbegründet, bezieht sich weniger auf die systemische Komponente als auf die ganz praktische Durchführung. Dann geht es nicht um das Netzwerk, sondern um das Verb, um die Tätigkeit des Netzwerkens. Und dem hängt der Ogu des belanglosen Smalltalks an. Zum Netzwerken, da trifft man sich in schicken Locations, beim Glasl Champagner, man plaudert miteinander über eigentlich nix. Aber man hat sich halt getroffen, man hat Gesichtswäsche gemacht, man sieht und kennt und sagt sich, wie es so schön heißt. Aber eigentlich ist das alles sterbenslangweilig und komplett oberflächlich. Die Gespräche drehen sich im Kreis und pendeln zwischen völlig unverbindlichem »Wir müssen unbedingt mal was machen gemeinsam« und »Lass uns dazu wirklich im Kontakt bleiben«. Natürlich ohne dass daraus jemals irgendetwas wird und eigentlich auch ohne dass daraus jemals etwas hätte werden sollen. Es geht auch nicht ums Zuhören, sondern um sich's Zeigen. Wer besonders laut nickt, besonders banal lächelt und besonders ostentativ "Ja, Servus" ruft, der gilt als gut vernetzt. Aber in dieser Bussi-Bussi-Atmosphäre entstehen keine Netzwerke, jedenfalls nicht so, wie ich sie meine. Da entsteht bestenfalls die schale Illusion von Relevanz. Wer das macht, der geht am Ende mit einem Glas zu viel und einer Handvoll tragfähiger Kontakte zu wenig nach Hause. Und hat hoffentlich zumindest eine vage Ahnung davon, dass Netzwerken vielleicht mehr mit Haltung zu tun hat als mit Anwesenheit. Ich habe im Intro gesagt, der Begriff Seilschaft ist übel beleumundet. Als ehemaliger Gebirgsjäger und nach wie vor begeisterter und leidenschaftlicher Bergsteiger muss ich da eigentlich Einspruch erheben. Eine Seilschaft ist im besten Sinne eine Gemeinschaft auf Zeit, und zwar eine, bei der es echt um was geht und in der man sich hundertprozentig auf den anderen und auf die anderen verlassen können muss. Man ist wortwörtlich miteinander verbunden. Im Vertrauen, dass der andere sichert, auffängt, mitzieht, wenn es steil wird. Da geht es um Verlässlichkeit, um gegenseitige Verantwortung, um die Fähigkeit, im entscheidenden Moment nicht loszulassen. Eine gute Seilschaft, das ist kein Machtkartell, sondern ein Sinnbild für Zusammenarbeit auf Augenhöhe. In den Bergen kann das über Leben und Tod entscheiden. Im übertragenen Sinne muss man es dann vielleicht nicht gleich so hoch aufhängen, aber wenn es gelingt, den grundsätzlichen Geist ins berufliche Netzwerken zu übertragen, dann wäre schon viel gewonnen. Also wie geht das? Wie geht Netzwerken im guten Sinn, im produktiven, im sinnvollen Sinn? Für mich beginnt das eben mit einer völlig anderen Grundhaltung. Nicht mit der Frage, was kann ich rausbekommen, wo ist mein Vorteil, sondern im Gegenteil mit der Frage, was kann ich beitragen, welchen Wert kann ich einbringen? Und auf der Basis ergeben sich dann ganz logisch drei Punkte. Erstens, wo ist der Zusammenhang zwischen Netzwerk und Erfolg? Zweitens, macht es einen Unterschied zwischen formalem oder informellem Netzwerk? Und drittens, wie stellt man es an, wie macht man es richtig? Fangen wir mit Punkt 1 an, wieso sind Netzwerke ein Karriere-Turbo, wieso sind sie für den beruflichen Erfolg so wichtig oder stimmt das eigentlich eh nicht mehr? Der Ausgangspunkt dazu muss ja der Gedanke sein, dass Karrieren nicht im luftleeren Raum entstehen, dass Erfolg nicht isoliert von der Umgebung denkbar ist. Eine berufliche Laufbahn besteht nicht auf dem Papier von Bewerbungsunterlagen, nicht in einem Formularfeld auf einer Online-Jobplattform und vor allem auch nicht solo. Weder eine Laufbahn als Angestellter in Konzernen, in Unternehmen, noch eine Laufbahn als Selbstständiger oder Unternehmerin oder Unternehmer. Arnold Schwarzenegger, ein Mann, der es vom kleinen Dorf in Österreich bis an die Spitze von Sport, Hollywood, Politik und Popularität geschafft hat, der hat sich immer dagegen gewehrt, als Selfmade Man bezeichnet zu werden. Niemand ist alleine erfolgreich. Wir alle stehen im Austausch mit anderen, mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Geschäftspartnern, mit Wegbegleitern. Erfolg entsteht immer zwischen Menschen und daher oft im Gespräch, manchmal ganz beiläufig, manchmal an völlig unerwarteten Orten. Hinter jeder Position, hinter jedem Auftrag, jeder Empfehlung steht eine Geschichte und fast immer auch eine Beziehung. Man kennt jemanden, der etwas kann, man traut jemand anderem eine Aufgabe zu, weil man sie oder ihn schon einmal erlebt hat. Viele Karriereschritte, viele Aufträge entstehen zunächst einmal aus der Frage heraus, wen kennen wir, der das kann? Wem traue ich diese Aufgabe zu? Und wer in diesem Moment jemanden einfällt, der hat einen Vorsprung, bevor überhaupt ein offizielles Verfahren startet. Ein gutes Netzwerk ersetzt also keine Leistung, aber es macht Leistung sichtbar. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Netzwerke können dafür sorgen, dass die eigene Arbeit gesehen wird, dass sie weiterempfohlen und in neue Kontexte getragen wird. Daher bedeutet Netzwerken nicht, ich kenne jemanden, sondern andersrum, jemand kennt mich. Und das bedeutet, es geht nicht darum, Namen in der Schublade zu haben oder möglichst viele Kontakte auf LinkedIn, sondern darum, im Kopf und im Vertrauen anderer Menschen aufzutauchen, wenn es darauf ankommt. Ein gutes Netzwerk, das öffnet Türen, bevor man anklopft. Und da stecken zwei Grundbedingungen dahinter. Erstens, man muss etwas einbringen können. Leistung, Zuverlässigkeit, Ergebnisse. Die Tür wird nur geöffnet, wenn man Vertrauen haben kann in den Menschen, wenn man zu Recht annehmen kann, dass der oder diejenige auch tatsächlich ein Gewinn sein wird. Und zweitens, hindurchgehen durch diese offene Tür, das muss ich selbst machen. Ich muss mich also auch in der Zukunft als vertrauenswürdig erweisen. Das ist alles kein Freibrief, kein Los, das man gewonnen hat und auf dem man sich dann jetzt ausruhen kann, sondern im Gegenteil, jetzt geht es erst wirklich los. Jetzt muss ich den hohen Anspruch, der sich daraus ergibt, auch erfüllen. Jetzt muss ich mich beweisen. Vielleicht sogar mehr als ohne den scheinbaren Startvorteil eines Netzwerks, eben weil ich von vornherein verhindern will, verhindern muss, dass mir der Nimbus der Freundalwirtschaft nachhängt. There is no free lunch. Und das ist auch sehr gut so. Karrieren werden einem nicht geschenkt, Aufträge nicht zugeschoben, Netzwerk hin oder her. Und wer auf sich hält, der will es auch ganz sicher nicht anders haben. Der will Jobs, Beförderungen, Aufträge ganz sicher nicht geschenkt bekommen, schon aus eigenem Antrieb heraus, aus eigener Haltung heraus, auf der Basis eigener Leistungen erarbeitet zu haben. Schon, um sich abends in den Spiegel schauen zu können. Daneben bieten Netzwerke aber noch etwas, das oft unterschätzt wird. Sie sind ein Resonanzraum. Hier kann man Ideen testen, man kann Feedback einholen, man kann um Ratschläge ersuchen, man kann sich besser selber einschätzen lernen. Wer ein Netzwerk hat, der kann auch beobachten, wie andere ähnliche Herausforderungen meistern, welche Wege sie gehen und daraus die eigene Position schärfen. Mentoring-Beziehungen entstehen, Rollenmodelle werden sichtbar und man kommt die Gelegenheit zur persönlichen Kalibrierung. Netzwerke sind also keine Einbahnstraße. Nur wer sich einbringt, wer Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen teilt, wer andere weiterempfiehlt, der wertvolle Hinweise geben kann, wird Teil eines Gebens und Nehmens, das auf Dauer für beide Seiten wertvoll ist. Also Punkt 1, geht Erfolg auch ohne Netzwerk? Ehrlich gesagt, ich glaube, das ist pure Theorie. Denn aus einer erfolgreichen Laufbahn, egal in welcher Rolle man ist, entstehen ganz selbstverständlich belastbare, vertrauenswürdige Verbindungen. Solange man kein Eremit ist, arbeitet man mit anderen Menschen zusammen, lernt man sich kennen, vertrauen, kennt man gegenseitig Stärken, man baut Verbindungen und eben Netzwerke auf. Und daraus wächst man auch selbst wieder, in der Spiegelung, im Austausch, in der Reibung. Also vielleicht wäre es besser zu sagen, Erfolg und Netzwerk, das geht wohl ganz automatisch Hand in Hand und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Punkt 2, muss man oder soll man einem formalen Netzwerk beitreten oder geht's auch ohne? Nun, Netzwerke gibt's in vielen Formen und jede hat ihren eigenen Charakter. Formale Netzwerke, das können Business Clubs sein, das kann der Rotary Club sein, das kann der CV sein, aber auch themenspezifische Programme wie Zukunft Frauen oder Alumni-Verbände. Sie bieten insgesamt einen strukturierteren Zugang zu Menschen, die man sonst vielleicht nicht treffen würde. Dafür gibt's dann Regeln, Mitgliedschaften, vor allem aber von vornherein gemeinsame Werte oder Interessen. Und daraus ergibt sich schon automatisch sowohl Vorteil als auch Anspruch. Man kann darauf vertrauen, dass man auf einer gemeinsamen Grundlage steht. Das ist ja vor allem, wenn man die anderen noch nicht so gut kennt, vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt. Aber umgekehrt bedeutet es auch, man unterwirft sich dem jeweiligen Wertekorsett. Sonst wird man auch im besten formalen Netzwerk nicht zum Ziel kommen. Ich gebe ein Beispiel. In Österreich ist der CV historisch eng mit dem politischen Establishment der Konservativen verbunden. Viele führende Politikerinnen und Politiker der ÖVP stammen aus CV-Verbindungen. Im sozialdemokratischen Umfeld bietet sich dafür der BSA an und auch da finden sich Ministerinnen, Minister, Bürgermeister und so weiter. Wenn Sie also Spitzenpolitikerin oder Spitzenpolitiker werden wollen, dann wäre das eine oder das andere sicher keine ganz schlechte Grundlage. Sie müssen dann aber auch dem Mindset des CV oder eben des BSA nahestehen. Bei formalen Netzwerken kann man also einfach ein Beitrittsformular ausfüllen, den Mitgliedsbeitrag einzahlen, aber das alleine wird eben bestimmt nicht genügen. Daneben stehen informelle Netzwerke. Das sind oft langjährige persönliche Verbindungen, ehemalige Studienkolleginnen und Kollegen, frühere Kollegen oder Kolleginnen aus einem Projekt, Kontakte aus der Branche oder aus dem Freundeskreis. Die sind oft vertrauensbasiert, manchmal über Jahre hinweg gewachsen und sie halten oft auch ohne formale Struktur. Und aus der Tatsache, dass sie grundsätzlich zufällig entstehen, eben man hat einmal zusammengearbeitet oder sich kennengelernt, aus dieser Tatsache heraus ergeben sich spiegelbildlich Konsequenzen wie bei den formalen Netzwerken. Sie können einem informellen Netzwerk zwar nicht beitreten, da gibt es keine Anmelde-Webseite, umgekehrt kann es aber sein, dass sie zwar beruflich ganz gut miteinander können, aber persönlich doch sehr unterschiedliche Ansichten haben. Und sie müssen sich dann vielleicht noch genauer überlegen, wie viel Zeit sie da wirklich zubringen wollen oder wie intensiv sie mit jemandem zusammenarbeiten wollen. Und dann sind da die digitalen Netzwerke, die sozusagen den Stammtisch globalisiert haben. Der Zugang ist generell niedrigschwellig, die Reichweite ist enorm. Plötzlich kann man in Wien sitzen und Teil eines Fachdialogs in Singapur oder San Francisco sein. Man kann ganz problemlos mit Menschen in Europa im Austausch bleiben, wenn man in Montreal ein Büro hat. Man kann auf LinkedIn, auf Xing, auf all diesen Netzwerken Menschen ansprechen, die man noch nie im echten Leben getroffen hat und vielleicht daraus auch reale Projekte entstehen lassen. Aber gerade im digitalen Raum klaffen Wunsch und Realität oft am weitesten auseinander. Man muss sich immer vor Augen halten, dass es sich um ganz lose, als Physiker würde ich sagen, um ganz schwache Verbindungen handelt. Die Anzahl der Kontakte auf LinkedIn, die Likes unter einem Beitrag, all das sorgt zwar für Sichtbarkeit, was gut ist, für Aufmerksamkeit, was in unserer Zeit wichtig ist, aber ob davon irgendwas belastbar tragfähig ist, das ist eine ganz andere Frage. Das ist übrigens auch der Grund, warum die wirklich mächtigen Menschen sich nicht mit dem Herumgeschafteln auf LinkedIn, Xing oder ähnlichen Netzwerken abgeben. Wer ganz an der Spitze steht und wirklich Einfluss hat, der kennt sich ohnehin gegenseitig, der telefoniert direkt und trifft sich auch diskret und nicht online. Das soll nicht heißen, dass ich digitale Netzwerke geringschätze, ganz im Gegenteil, aber es gelten auch in der digitalen Sphäre die gleichen Spielregeln wie in der realen. Nur wer etwas einbringt, zählt. Wer Kontakte sammelt wie Bonuspunkte im Supermarkt oder Kontakteinladungen verschickt wie Spam-Nachrichten, der zählt nicht. Und damit Punkt 3, der wichtigste Punkt überhaupt. Wie netzwerkt man erfolgreich? Wichtig ist es deswegen, weil es tatsächlich weniger entscheidend ist, wo man netzwerkt, sondern wie. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ein gutes Netzwerk nicht die Ursache des Erfolgs ist, sondern das Ergebnis einer erfolgreichen Laufbahn und vor allem das Ergebnis einer gelungenen Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sehe dabei 5 zentrale Kompetenzen, die für den Aufbau und für die Pflege eines Netzwerks entscheidend sind. Erstens, und damit beginnt es eigentlich auch, die Absichtslosigkeit. Wer bei einer persönlichen Bekanntschaft von Anfang an damit spekuliert, wie könnte mir das Gegenüber helfen? Wer auf einer Veranstaltung Menschen kennenlernen und ansprechen möchte, mit dem Motiv, einen Auftrag zu bekommen oder etwas zu verkaufen, der ist vielleicht insgesamt ein guter Verkäufer, aber er ist sicher kein guter Netzwerker. Ein Netzwerk baut man absichtslos. Gute Verbindungen entstehen aus echtem Interesse am anderen oder an gemeinsamen Themen, aber nicht aus Kalkül. Und daraus ergeben sich ganz automatisch die Punkte 2 und 3, nämlich Großzügigkeit und Langfristigkeit. Die besten Netzwerkerinnen sind die, die andere zusammenbringen. Leute, die Wissen teilen, die helfen, ohne etwas zurückzuverlangen. Der eigene Nutzen kommt erst später und oft aus einer ganz anderen Richtung als erwartet. Vielleicht fällt Ihnen da jetzt diese berühmte Szene aus dem Mafia-Film Der Pate ein. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Und das ist genau die falsche Denke, denn das ist die transaktionale Beziehung. Ich tue etwas, dafür schuldest du mir etwas und irgendwann werde ich dich daran erinnern und diese Schuld eintreiben. Das ist nicht mein Verständnis von Netzwerken. Mein Verständnis ist, dass ich durch das, was ich einbringe in die Beziehung, in die Verbindung, einen echten Wert stifte. Netzwerken ist daher auch kein Sprint, sondern ein Marathon. Vertrauen wächst über Zeit, über gemeinsame Erlebnisse, über wiederholte Berührungen und Kontakte. Wer nur einmal auftaucht und dann wieder verschwindet, der baut keine tragfähigen Beziehungen auf und wer einen Auftrag oder einen Job abknacken möchte, der soll das bitte auch sagen. Ich will etwas verkaufen, ein Produkt, eine Leistung oder mich selbst. Das ist ja auch ehrenvoll und total okay, aber es ist halt etwas anderes als echte Netzwerkpflege. Also, absichtslos, großzügig, geduldig. Viertens, Kommunikationsfähigkeit und Selbstreflexion. Man muss wissen, wofür man steht und das auch klar vermitteln können. Wenn ich nicht sagen kann, was mein Thema ist, wofür ich einstehe, auch persönlich, dann wird mich niemand in Erinnerung behalten. Gleichzeitig gehört auch die Fähigkeit zum Zuhören dazu, denn Netzwerken ist eben keine Rede, sondern ein Dialog. Und schließlich fünftens, kulturelles Gespür. Gerade in internationalen oder heterogenen Netzwerken ist oft Fingerspitzengefühl das Entscheidende. Was in dem einen Umfeld als selbstbewusst gilt, kann in einem anderen als aufdringlich empfunden werden. Gute Netzwerker und Netzwerkerinnen verstehen diese feinen Unterschiede und passen ihr Verhalten an. Auch in anderen Kontexten. Was im Konzernumfeld optimal passt, sorgt im mittelständischen Familienbetrieb für Kopfschütteln und umgekehrt. Sich in heterogenen Umfeldern zu bewegen, in komplexen Umgebungen, und das sind Netzwerke sehr häufig, das erfordert Bildung, Empathie, Neugierde und Lust auf Lernen. Das ist übrigens auch insgesamt ein wichtiger Erfolgsfaktor für die langfristige Tragfähigkeit von Netzwerken selbst, durchlässig zu bleiben und Diversität zu fördern. Sonst wird es schnell langweilig und auch unwirksam, auch wenn man es dann vielleicht als exklusiv vermarkten kann. Der Blick nach vorne. Netzwerke sind keine statischen Gebilde. Sie leben, verändern sich und wachsen oder sie sterben ab, wenn man sie nicht pflegt. Wer heute in Beziehungen investiert, wer Wissen teilt, wer Vertrauen aufbaut und offen für andere Perspektiven bleibt, der schafft sich ein Fundament, das auch in 5 Jahren, in 10 Jahren, vielleicht auch sogar in 20 Jahren noch tragfähig ist. Ganz gleich, wie sehr sich die Welt bis dahin verändert hat. Am Ende ist es eben doch wie in einer guten Seilschaft. Es geht nicht darum, wer die meisten Selfies vom Gipfel postet oder wessen Name auf der Mitgliedsliste eines tollen Alpinvereins steht. Es geht darum, ob man im entscheidenden Moment halten kann und gehalten wird. Ein Netzwerk, das auf Vertrauen, Leistung, Großzügigkeit und echtem Interesse basiert, das ist kein Filz und keine Freundelwirtschaft, sondern eine Quelle für gemeinsames Wachstum. Wer so netzwerkt, der muss sich auch nicht davor fürchten, dass hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Stattdessen kann er oder sie sicher sein. Wenn es steil wird, dann sind da Menschen, die mitziehen und mit denen man am Ende gemeinsam ganz oben steht.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.